Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Paratriathletin und Bronzemedaillengewinnerin Anja Renner. Wir sprechen über Anjas Krankheit, wie sie mit dieser Diagnose umging und wie sie mit mittlerweile nur noch 10%iger Sehleistung trotzdem glücklich durchs Leben geht. Außerdem sprechen wir natürlich über die Paralympics in Paris, wie sie es schafft, ihren Guide Maria blind zu vertrauen, vor allem auf dem Rad, warum sie mittlerweile auch Vorträge zum Thema Resilienz und Motivation hält und natürlich, was sie in Zukunft so geplant hat. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem intensiven Gespräch. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Anja, schön, dass du heute da bist. Es freut mich sehr, zwischen all deinen Trainingslagern und Besuchen bei verschiedenen Ministern, die man so mitgekriegt hat in der letzten Zeit, freut es mich wirklich, dass du Zeit hast, dass du heute vorbeikommst.
Ja, Markus, vielen Dank für deine Einladung. Mich freut es auch, dass du mich eingeladen hast. Ich habe ja ein bisschen auch deinen Werdegang mitbekommen und finde es total toll, was du und die Marie hier auf die Beine gestellt habt. Und ja, freue mich einfach, hier zu sein.
Ja, vielen Dank auf alle Fälle. Ja, wir treffen uns jetzt nicht mehr so häufig im Schwimmbad wie früher.
Stimmt.
Aber umso schöner ist es, dass wir halt Zeit haben, länger zu ratschen.
Ja.
Anja, wie geht's da?
Mir geht's sehr gut. Bin jetzt irgendwie, ja, gerade sehr entspannt. Ich war 3 Wochen in Südafrika im Urlaub und es hat wirklich gut getan, einfach mal Abstand zu gewinnen über die letzten 1,5 Jahre, was da so passiert ist. Und ja, und jetzt bin ich wieder zurück, hatte zwar noch den ein oder anderen Termin und komme so langsam wieder in den Alltag zurück, aber das macht richtig Spaß und ja, mir geht's gut.
Ja, man sieht ja, du strahlst richtig und du hast auf alle Fälle Farbe mitgebracht. Jetzt, ob das über die Rennen, über den Sommer war oder jetzt aus Südafrika, das sei mal dahingestellt, auf alle Fälle schaust du glücklich aus. Bevor wir auf die letzten 1,5 Jahre zu sprechen kommen, die ja sehr turbulent waren, da hat es mich mal echt interessieren, wo dein Interesse eigentlich aus dem für den Sport herkommt. Ich habe gelesen, du hast früher extrem viele Sportarten gemacht, auch als Kind und Jugendliche, gell?
Ja, genau. Also das war so im Alter von, wahrscheinlich so von 11 bis 15. Ich bin auf dem Land groß geworden und ich finde, gerade wenn man ein Landkind ist, ist man eh schon immer viel in der Natur unterwegs. Und bei mir war es so, dass ich mich durchprobiert habe. Also ich war mal im Schwimmverein, im Fußballverein, Volleyball habe ich auch mal gespielt, Reiten habe ich auch gemacht. Also da gab es schon einige Sportarten, die ich jetzt nie alle zeitgleich gemacht habe, aber schon, ich würde mal sagen, ich habe mich in kindlicher Weise ausgetobt. Und bin auch der Meinung, dass das schon auch der Grundstein dafür war, dass ich jetzt doch sportlich nicht ganz unerfolgreich war. Mhm. Ich habe dann im Alter von 15 bis 30 komplett mit dem Sport aufgehört und nur noch den Reitsport beibehalten. Mhm. Also es gab schon auch eine lange Zeit, wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Mhm.
Das habe ich auch gelesen, also das Reiten ist da irgendwie geblieben, trotz viel Reisen, trotz Studium, trotz allem, was da so kam. Was hat dir das Reiten da damals gegeben oder warum hat dir das so viel Spaß gemacht?
Es war einfach also der Bezug zur Natur, aber natürlich auch zu den Pferden. Mhm. Das ist eine ganz besondere Beziehung, die man als Reiter zum Pferd hat. Und ich hatte eine Freundin, die war genauso pferdebegeistert und wir haben das einfach genossen, dass wir da mit den Pferden, also primär ausreiten waren, in der Natur unterwegs. Das war so manchmal auch ein bisschen vogelwild, weil wir quer über die Wiesen galoppiert sind. Aber das war irgendwie auch ein Gefühl von Freiheit, von Unbeschwertheit und ja, das war ein richtig schöner Ausgleich. Mhm.
Ausgleich, sagst du, du hast studiert, du bist dann Diplom-Ingenieurin für Biotechnologie, vor allem in der Krebsforschung dann auch gewesen. Wann hast du da angefangen? Wie lange hast du das gemacht?
Ja, Genau, also ich habe genau an der FH Weihenstephan in Freising studiert, Biotechnologie, und bin dann wegen meiner Diplomarbeit zur Firma Roche gegangen in Penzberg. Das war dann schon vom Thema inhaltlich in der Präklinik, in der Krebsforschung ja, gelegen, und ich habe danach eine Anstellung dort bekommen und bin dann quasi in der Krebsforschung dort geblieben. Ich war dort für, jetzt muss ich was nachrechnen, ich glaube 10 Jahre. Und habe aber dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen beschlossen, unter anderem aus gesundheitlichen Gründen, also es war halt nicht der einzige Grund, aber da kam vieles zusammen, dass ich einen Cut machen möchte. Und das war vor... Die Zeit vergeht so schnell, vor 2,5 Jahren, glaube ich, ja. Ja, und also ich habe beschlossen, ich will mich jetzt mal eine Auszeit machen, mein Leben neu sortieren und überlegen, wohin die Reise für mich noch hingehen könnte. Und in dieser Auszeit ist mir dann das Projekt Paris über den Weg gelaufen.
Ja, bevor wir zu dem Projekt Paris kommen, du hast mit 25 Jahren ja die Diagnose Usher-Syndrom bekommen. Es beeinträchtigt das Hör- und Sehvermögen. Bei dir jetzt in dem Fall so weit, dass du mittlerweile ungefähr bloß nur 10% sehen kannst. Ich darf mal gern ein Zitat vorlesen, also das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, aber ich glaube, dass man das mal so ein bisschen greifen kann, wie sich ein Mensch da fühlt, weil ich glaube, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man das selber noch nicht erlebt hat. Also ich zitiere mal, was auf deiner Website steht. Die Diagnose war ein Schock, der mir den Boden unter den Füßen wegzog. Aber ich weigerte mich aufzugeben. Das Fortschreiten dieser unheilbaren Krankheit fordert immense mentale Stärke und ständige Anpassung an neue Realitäten. Statt an der Vergangenheit festzuhalten, habe ich gelernt, das Beste aus der Gegenwart zu machen, offen für neue Wege zu sein und meine Träume neu zu definieren. Wie kriegt man den Switch hier, zu sagen, hey, krass, das kann sein, dass ich irgendwann gar nichts mehr sehe, und trotzdem sich nicht aufzugeben und voranzumarschieren. Ja. Mit 25.
Ja. Also der Schritt ist ein langer Prozess, das sind Millionen Schritte. Und genau, also die Diagnose im Alter von 25, so wie du es jetzt auch gerade zitiert hast, das ist einfach, war ein riesiger Schock. Bei mir war es ein Zufallsbefund. Also ich bin eigentlich wegen einer Bindehautentzündung zum Augenarzt gegangen. Und der hat sich dann meinen Augenhintergrund angeschaut, hat dann schon so, ja, merkwürdige Fragen gestellt, ob es sein kann, dass ich manchmal gegen eine Tischkante stoße oder einfach in der Peripherie, also im Außenbereich, bestimmte Dinge nicht mehr wahrnehme. Und hatte schon so abgeklopft, dass bei mir schon alle Alarmglocken geschrillt haben. Dachte ich mir, hä, was sind denn das für Fragen? Das hat jetzt mit der Bindehautentzündung nichts zu tun. Und auch so ein bisschen familiär abgeklopft. Naja, dann kam raus, dass ich die Retinitis pigmentosa habe. Die Diagnose wurde dann erst am Klinikum gestellt. Aber das war so für mich damals, als ich das dann so erfahren habe, was es bedeutet, eigentlich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Genau, ich habe noch zusätzlich diese Schwerhörigkeit, die habe ich von klein auf schon. Ich dachte, ich höre halt einfach schlechter, man kann durch Hörgeräte gut ausgleichen. Und das kam halt jetzt hinzu. Und die Kombi dieser beiden Einschränkungen ist eben dieses Usher-Syndrom. Und da gibt es tatsächlich auch Verläufe, die, das ist ziemlich krass, also verschiedene Subtypen. Und da gibt es auch Verläufe, dass du taub und blind wirst. Und bei mir war am Anfang jetzt auch nicht gleich klar, welcher Typ ich bin. Und es ist, also ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Das ist dann so, wo man dachte, krass, also Leben ist vorbei. Und gut, bei mir kam dann raus irgendwann durch Gendiagnostik, dass es zumindest der Typ 2 ist, wo das Hörvermögen einfach bleibt, so wie es ist. Und das habe ich ja schon gelernt zu handeln. Das hat mich auch, also natürlich eingeschränkt, aber jetzt nicht so, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr machen kann. Und was für mich halt eben dann hinzukam, war eben diese Seheinschränkung, die einfach zunimmt und zur Erblindung führt. Und es war auch nicht klar, wie der Verlauf sein wird, weil es gibt keinen Standardverlauf. Das ist einfach, manche erblinden sehr früh, manche haben noch ein Sehrest bis ins hohe Alter. Und bei mir war es genau, ich war da gerade 2 Jahre mit dem Studium fertig, hatte, weiß nicht, ob ich da die Festanstellung schon hatte, ich glaube nicht, gerade in einer jungen Beziehung, und irgendwie hast du dann so das Leben, was du geglaubt hast, leben zu wollen, so diesen Standardverlauf, heiraten, Kinder kriegen, Häuschen bauen, kaufen, was weiß ich, und irgendwie bis ans Lebensende vielleicht auch bei der Firma Roche bleiben, um dann in Rente zu gehen. So bin ich ein bisschen geprägt, einfach so dieses Leben zu führen. Das driftet auf einmal weg, und denke, der Wahnsinn. Es war am Anfang für mich eigentlich so schlimm, dass ich es erstmal verdrängt habe. Also er hat natürlich, ich würde sagen, das sind die typischen Phasen, die du durchläufst, wenn du ein Schicksal zu bewältigen hast, dass es erstmal wirklich Angst, Wut, Trauer ist. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe das nicht vielen erzählt, aber denen ich das erzählt habe, die konnten mit dieser Diagnose auch nicht so umgehen. Schwer, das ist dann so, ja, wirklich schwer. Und diese Reaktionen haben es mir auch nicht unbedingt einfacher gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht so gefestigt war, sondern ich habe dann auch noch andere getröstet, ne? Und so, ja, das wird schon irgendwie, aber eigentlich war eigentlich ich diejenige, die das gebraucht hätte. Es war aber auch so, dass die Seheinschränkung zu dem Zeitpunkt, ich meine, es war ein Zufallsbefund, ich habe es nicht gemerkt. Das ist ein schleichender Prozess, und mittlerweile wird es im Kindesalter schon diagnostiziert. Und die Haupteinschränkung ist, dass ich einen zunehmenden Tunnelblick habe. Das heißt, am Anfang hast du noch einen sehr weiten Sehwinkel, und der wird immer enger. Also es ist wie, wenn man erst durch ein weites Rohr durchschaut, und irgendwann schaust du durch ein Schlüsselloch durch. Genau, so muss man sich das vorstellen. Ich habe auch gerne mal das Beispiel genommen, wie dass man durch Klopapierrollen durchschaut. Bei mir ist es mittlerweile aber schon weniger geworden. Irgendwann ist es ein Strohhalm, wo man durchschaut, und irgendwann ist es komplett weg. Aber am Anfang war es halt, also nachdem ich, also konnte ich damit noch gut umgehen, und es war halt einfach für mich auch schwierig, mich mit einer Erkrankung oder mit mit was zu befassen, was noch nicht richtig da war. Es war einfach so, okay, das kommt auf mich zu, aber in dem Moment hat es mich nicht, noch nicht limitiert. Und so war es auch im Alter von 25 bis 30, würde ich sagen, dass ich die Erkrankung mehr oder weniger, ja, schon, also natürlich immer wieder im Hinterkopf hatte. Aber ich habe für mich beschlossen, hey, ich bleibe jetzt im Hier und Jetzt und mache das Beste draus und befasse mich mit dieser Erkrankung mehr, wenn es soweit ist, dass es mich mehr einschränkt, dass ich Hilfe brauche, dass ich bestimmte Dinge loslassen muss. Weil das war am Anfang ja nicht so, dass ich sofort schon das Autofahren aufhören musste oder auf bestimmte Sportarten ja schon fast verzichten musste. Und das ist dann, genau. Und deswegen, also ist es erst seit einigen Jahren, also ich würde mal sagen, also ich bin jetzt 38, seit ich 33, 34 bin, merke ich, dass es stark zunimmt. Also auch wirklich jährlich, also jetzt auch die letzten 1-2 Jahre schon extrem geworden. Und trotzdem ist halt einfach meine Haltung zu dieser Erkrankung irgendwann geworden. Also ich habe dann irgendwann angefangen, als es einfach zugenommen hat. Irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, du kannst es nicht mehr verdrängen. Dann realisierst du es mehr, scheiße, du wirst ja wirklich blind. Was auch erstmal hart ist, und das war, glaube ich, auch der Prozess, wo ich dann angefangen habe, mein Arbeitsverhältnis zu beenden, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr so weitermachen. Mein Leben, ich habe früher ja, also vor einigen Jahren selber noch als Amateur-Altersklassenathletin bin ich auf verschiedenen Rennen gestartet, nur für mich selber, da ging das ja alles noch.
Ja, du hast mit 30 erst wieder angefangen oder erst mal angefangen, Ausdauersport zu betreiben.
Ja.
Was war denn da der Grund dann dafür, oder dass du gesagt hast, hey, jetzt mach ich mal Ausdauersport?
Ja, ich habe meinen jetzt Ehemann kennengelernt, damals noch Freund, und er hat zu dem Zeitpunkt mehrere Ironman im Jahr gemacht und ich habe gar nichts gemacht. Und das war bei mir dann so, oh krass, wie, ja, wie muss man eigentlich drauf sein, dass man Ironman macht? Mhm. Für mich war das so weit weg, weil ich gar keinen Bezug zum Sport hatte, außer dem Reitsport, natürlich auch in der Natur sein, aber ich habe keinen Ausdauersport getrieben. Und ja, und das war einfach aus der Verliebtheitsphase heraus, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt hatte schon einen sportlichen Freund angelacht, ein bisschen was sollte ich vielleicht auch tun, damit der Gap nicht ganz so groß ist. Und ja, und ich habe dann wirklich gleich mit allen drei Disziplinen angefangen, habe dann mir gedacht, Mensch, du warst doch mal schwimmen. In deiner Jugend bin ich in die Schwimmhalle mitgekommen und konnte gerade mal zwei Bahnen durchkraulen, mhm, und war dann schon am Ende. Beim Laufen war es ähnlich. Also ich habe angefangen, da konnte ich keinen Kilometer weit laufen. Mhm. Also weil wirklich die Kondition, wenn du keinen Sport machst, ist es krass. Mhm. Aber es ist auch faszinierend, wie schnell man sich steigern kann, wenn man dran bleibt.
Ja.
Und ja, Rennrad habe ich mir dann auch zugelegt und so kam das dann, dass, weil das Umfeld von meinem Freund halt auch aus Triathleten bestand, mhm, und dann war ich so in dieser Triathlon-Bubble schon fast drinnen und habe mir gedacht, Mensch, jetzt habe ich schon auch alle drei Disziplinen mal trainiert. Ich mache zum Spaß mal den Tegernsee-Triathlon mit, Sprintdistanz damals, mit dem Neo von meinem Freund und auch Anzug und so weiter, also ein bisschen die Sachen ausgeliehen und das lief ziemlich gut, das Rennen. Also ich habe mich total abgeschossen, aber gleich relativ weit vorne dabei und dann bin ich dran geblieben, habe dann olympische Distanzen gemacht, Mitteldistanzen, ich habe halt einen gewissen Ehrgeiz, Disziplin und habe gemerkt, hey, ich brenne für diesen, mhm, Sport. Das war einfach, mir hat das so Spaß gemacht. Und ich glaube halt eben durch die Kindheit auch, die sehr sportlich geprägt war, habe ich den Sport für mich einfach wiederentdeckt. Mhm. Und genau, und dann war es so nach zweieinhalb Jahren, nach Sporteinstieg, hatte ich mich ja für die 73 WM damals in Nizza qualifiziert. Mhm. Konnte das Rennen verletzungsbedingt jetzt ja nicht wirklich zu Ende laufen, aber danach war das Ziel eigentlich Ironman Hawaii Weltmeisterschaft.
Jetzt muss man sagen, für die, die es nicht wissen, 73 ist Mitteldistanz, also das heißt 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Radfahren, 21 laufen. Jetzt hast du ja quasi angefangen, 5 Jahre nachdem du die Diagnose gekriegt hast, und du hast gesagt, so mit 33, 34 hat es angefangen, dass das alles ein bisschen zäher geworden ist. So die erste Frage, die mich echt interessiert, du hast gesagt, du hättest früher eher die Menschen gebraucht, dass die dich trösten und nicht du sie tröstest. Ich gehe aber jetzt mal stark davon aus, dass du wahrscheinlich da ein starkes Umfeld gehabt hast, die dich unterstützt haben. Jetzt weißt du, von deinem Freund oder jetzigen Ehemann redest, ich habe das Glück, dass ich ihn kennen darf. Das ist ja wirklich ein unglaublich feiner Kerle. Aber hat dir der Sport da in gewisser Art und Weise irgendwie geholfen, dass du mit dir da besser umgehen kannst oder, jetzt mal blöd gesagt, eine gewisse Resilienz zu entwickeln oder dir dabei zu helfen, diese zu entwickeln?
Nur.
Ja.
Also ich würde sagen, der Sport ist eigentlich mein Haupt, ja, was soll ich sagen, Therapiemittel, aber das hat mir unglaublich geholfen. Also das ist wirklich, bin so dankbar, dass ich ja durch meinen Mann zu dem Sport gekommen bin und ziehe da so viel Bestätigung und Motivation daraus und auch ja verschiedene, also ich würde sogar sagen, damals die Zeit, als ich noch quasi für die Langdistanz trainiert habe und mit meiner gesundheitlichen Einschränkung noch nicht so viel zu kämpfen hatte, habe ich aber auch schon, würde ich sagen, Mittel und Strategien erlernt, die mir geholfen haben, als es schlechter wurde, damit umzugehen. Mhm. Also du entwickelst ja durch den Sport ja auch Resilienz und musst ja auch mit vielen Rückschlägen, also bei mir waren so viele Verletzungen, mhm, und Durchhaltevermögen und einfach an, ja, im Hier und Jetzt, im Moment zu bleiben, dich auf dich zu konzentrieren. Also so ein bisschen den Grundstein hat es auf jeden Fall gelegt. Damals mit 25, da habe ich ja gar keinen Sport gemacht, mhm, kannte ich auch meinen Mann noch nicht. Und da war es ein bisschen anders, da hatte ich jetzt nicht dieses, also es wäre schön gewesen, da den, mhm, Sport schon gehabt zu hätten, einfach so ein bisschen als Ausgleich, um auch die Gedanken zu sortieren, mhm, so als Ventil schon fast zu nutzen, um mit den Emotionen klar zu werden. Aber damals habe ich es eher verdrängt und, mhm, auch gar nicht, mich nicht so geöffnet dem Umfeld. Das kam dann später auf jeden Fall durch den Einstieg in den Sport dann. Und jetzt, also ich habe ja dann irgendwann leider mit dem Amateursport für mich alleine aufhören müssen. Mhm.
Weil es einfach vom Sehvermögen nicht mehr gegangen ist. Ja, also jetzt genau. Ist jetzt vor allem das Radlfahren wird wahrscheinlich das größte Problem gewesen sein.
Genau, das war das Hauptproblem. Also das war dann im Alter von 33 ungefähr, wo ich eben eigentlich noch das Ziel hatte, mich für die Ironman Langdistanz eben zu qualifizieren, also die Weltmeisterschaft. Und das war dann eine Phase, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt von diesem Traum, von diesem Ziel loslassen. Es war auch ein Prozess, weil ich dann irgendwann angefangen habe, mir Rennen auszusuchen, wo weniger auf der Radstrecke los ist. Mhm. Aber dann dachte ich mir, Anja, das ist ein Quatsch. Du musst jetzt realisieren, dass du das nicht mehr für dich machen kannst. Mhm. Genau, das war diese Phase des Umbruchs, wo einfach die Erkrankung zunahm und ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mein Leben mehr nach der Erkrankung ausrichten. Und das war auch die Zeit, wo ich dann beschlossen habe, okay, irgendwann lasse ich auch mit meiner Berufstätigkeit aufhöre. Mhm. Genau, und habe dann, als ich vor allem mit dem Sport, also Triathlon-Sport auf Wettkampfebene aufgehört habe, erstmal wirklich 3 bis 4 Jahre mit Triathlon gar nichts mehr zu tun gehabt. Also ich habe für mich noch weiter selber trainiert, also Indoor auf der Rolle ging gut natürlich und Schwimmen und Laufen, das konnte ich ja oder kann ich ja immer noch selbstständig machen. Wird auch immer schwieriger, aber das war zu der Zeit auf jeden Fall noch möglich und ich dachte mir, ja gut, das war es halt jetzt mit Triathlon. Und es war aber auch eine Phase, wo ich mich viel mehr mit meiner Erkrankung beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, das kommt jetzt auf mich zu, das funktioniert jetzt nicht mehr, ich konnte nicht mehr alles machen. Ja, da habe ich dann auch angefangen, mich mit den Biografien von blinden Sportlern zu beschäftigen. Mhm. Also gar nicht wegen des Sports, sondern ich habe einfach das gebraucht, Geschichten zu sehen oder zu hören von Menschen, die eben auch eine zunehmende Augenerkrankung haben oder schon immer blind waren, wie die ihr Leben meistern.
Also auch im Endeffekt Strategien zu erlernen, wie du mental damit umgehst oder einfach mal die Beispiele oder die Role Models im Endeffekt zu suchen.
Genau, das war wirklich so. Das war für mich einfach Motivation. Es gibt auch noch ein Leben trotz Blindheit. Ja.
Aber weil du gerade sagst, Motivation, da stehen 2 Zitate auf deiner Website, die so ein bisschen, glaube ich, erahnen lassen, wie du denkst. Also du hast vorher ja, wir haben kurz über das Thema Resilienz gesprochen, aber jetzt auch so, ich meine, du musst ja unglaublich stark sein, Dinge oder Entwicklungen, neue Realitäten anzunehmen und zu akzeptieren. Mhm. Also hilft ja nichts, wenn du da jedes Mal mit Widerstand dagegen arbeitest, weil du kannst das ja in dem Moment tatsächlich nicht ändern. Ja. Ich zitiere jetzt mal, if you don't see the limits, they can't stop you. Also ich habe das gelesen und habe gedacht, krass, das ist ein Statement.
Ja, das ist mein Leitspruch. Den habe ich mir tatsächlich auch selber so überlegt. Mhm. Also, weil das wirklich meine Haltung auch ein bisschen widerspiegelt. Es wird dir ja häufig von anderen, von deinem Umfeld, die Grenzen auferlegt, die eigentlich, die nicht unbedingt stimmen müssen. Ne? Also das ist nur, weil jemand halt glaubt, du kannst es nicht, du schaffst das nicht. Und aber auch die eigenen Grenzen, die man glaubt zu haben. Also ich finde auch, man kann seine eigenen Grenzen ja auch verschieben und bestimmte Dinge trotzdem zu machen, wenn man einfach offen ist für andere Wege. Und bei mir ist es ja so, dass ich dadurch, dass ich immer weniger sehe, ich bin ja gezwungen, immer wieder andere Wege zu finden, um bestimmte Dinge vielleicht doch zu machen oder anders zu machen. Und das ist jetzt ein Beispiel, ist natürlich jetzt auch der Parasport, also der Paratriathlon. Also dass ich jetzt sage, okay, ich habe die Möglichkeit gefunden, doch noch Triathlon zu machen, weil ich eigentlich gedacht habe, das geht gar nicht mehr.
Wie bist du zum Paratriathlon dann gekommen?
Ja, ein Prozess, also da mussten mehrere Puzzleteilchen zusammenkommen und ein Puzzleteilchen war eben, dass ich mich mit den Biografien von blinden Sportlern beschäftigt habe und da der Parasport für mich präsent wurde. Und dann habe ich das meinem Mann mal erzählt, und einer Freundin auch. Und dann mein Mann meinte schon, hey Anja, wie wär's denn mit Paratriathlon und vielleicht sogar mit den Paralympics? Dann war die Idee schon da, aber es hat immer noch dauern müssen, dass ich überhaupt offen dafür war. Da bin ich auch noch einmal eine Radtour für mich selber gefahren und hatte dann, weil ich einen Pfosten übersehen habe, einen schwereren Unfall.
Ja, also haben wir uns kurz dann noch beim Schwimmen in Tölz getroffen,
Ja,
glaube
das
ich.
kann
Ja.
sein, ja. Und das war ausschlaggebend dafür, dass ich beschlossen habe, ich muss jetzt aufhören mit dem Radfahren. Aber hauptausschlaggebend war eigentlich eine Heimfahrt von dem Besuch von dem Augenklinikum. Also bei meiner Erkrankung ist es so, dass es keine Therapie gibt. Das heißt, ich bin aber trotzdem zur Kontrolle jährlich. Einfach, ja, dass man den Verlauf einfach folgt und dass ich halt einfach auch auf dem Laufenden bleibe, was tut sich medizinisch. Und das ist ein guter Termin, der wichtig ist, aber auch immer schwer, weil du kriegst mehr oder weniger schwarz auf weiß vor Augen gehalten, dass du erblinden wirst. Und das heißt, ja, das ist dann immer so ein, zwei Tage, wo ich dann mental ja ein bisschen down bin. Und da war es auf der Heimfahrt dann so, das war eben da, wo ich gerade mit der Arbeit aufgehört habe. Auf der Heimfahrt saß ich dann so da und dachte mir, ja, das ist jetzt dein Leben. Keine Arbeit mehr, du wirst blind. Irgendwie, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann sagt mein Mann zu mir, Anja, du brauchst ein Ziel. Und er meinte dann, entweder du schaust, dass du dich für Paris für die Paralympics qualifizierst, oder du engagierst dich in der Forschung von deiner Erkrankung. Ich komme ja aus der Forschung und ich hatte ja auch bei dem Professor, der mich betreut, der hat ein eigenes Forschungsinstitut, die an meiner Erkrankung forschen und das hat mich immer interessiert. Er hat mich da auch mal eingeladen, das Labor anzuschauen. Also es gab schon einen Grund, warum er das also vorgeschlagen hat. Und ich habe mir gedacht, forschen kann ich im hohen Alter immer noch, Sport lieber jetzt. Und ich bin halt einfach, habe eine Leidenschaft für den Sport und auch für den Triathlon und habe mir gedacht, stimmt. Ich muss jetzt was tun. Es ist richtig, ich brauche ein Ziel und es wäre mega cool, wenn ich jetzt wieder Triathlon-Rennen machen könnte. Und dann war es wirklich so, wir waren zu Hause und einen Tag später habe ich dem Bundestrainer eine E-Mail geschrieben. Das war
Rein.
genau vor 1,5 Jahren.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also das war quasi
Februar.
2022.
23.
23. Und du hast dich Anfang 23 dafür entschieden und du wusstest aber im August bei dir noch oder schon im September wäre das Olympische Rennen oder das
Genau.
Paralympische Rennen
Ja,
dann.
genau. Das war Februar letzten Jahres. Haben wir gedacht, das wird eine knappe Geschichte, aber wenn ich dahin will, dann muss ich jetzt all in gehen und habe dann wirklich eine E-Mail direkt am Bundestrainer geschrieben und habe ihn gleich gefragt, was ich tun muss, um dahin zu kommen. Habe so gesagt, ja, ich habe die Einschränkungen, kann so schnell schwimmen, Radfahren und laufen. Und ja, und ich hatte das Glück, dass er mich ernst genommen hat und zumindest dann auch, also für so ein Trainingswochenende, an den Stützpunkt in Potsdam eingeladen hat und dann schon gesehen, dass ich sportlich, also jetzt nicht total unsportlich bin und dass es ein Ziel ist, was schon realistisch sein kann. Und dann war es wirklich, ja, also 1,5 Jahre lang Fokus auf das Projekt Paris und wirklich viele Dinge zu tun.
Aber jetzt ist es ja im Paratriathlon so, dass du ja nicht, also es geht ja nicht rein um deine Leistungsfähigkeit. Du bist ja abhängig zum Beispiel von einem Guide. Wie war da am Anfang, du musst ja, also erstens einmal musst du jemanden finden, der menschlich passt, der mit dir auch, wo die Leistung kompatibel ist und der dann auch die Zeit hat,
Ja.
der das möchte. Wie hat sich das gestaltet?
Ja.
Und dann ist es ja, wie gesagt, es gibt ja noch andere Themen, da kommen wir gleich drauf, welche Kategorie dann und so weiter. Da habe ich auch zuerst am Anfang gar nicht durchblickt, aber
Ja, das
genau,
ist
also gerade
auch.
das Thema mit Guide stelle ich mir natürlich schon kompliziert vor, gerade wenn du
Ja.
halt so einen beschränkten Zeitraum hast, weil du musst dich ja irgendwo kennenlernen. Also
Ja.
ich weiß das nur von mir, bei mir hat das ziemlich lang gebraucht, bis mich die Menschen in meinem Umfeld einem Rennen einschätzen konnten. Also wenn mir die angeschaut haben und die haben gesagt, du, der Markus schaut so und so, dann wissen wir, wie es einem geht. Also das heißt, die haben gar keine Kommunikation mehr braucht. Irgendwann haben sie es kapiert.
Ja.
Aber das hast du ja nicht von heute auf
Ja.
morgen raus.
Ja.
Wie ist dir das gelungen, dass du da einen geeigneten Guide oder Guidin
Ja.
gefunden hast?
Ja. Also ich hatte das Glück tatsächlich, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auf den Bundestrainer zugegangen bin, dass ein Mädel, die früher eine blinde Athletin geguidet hat, dass die gerade keine Athletin hatte. Mhm. Und er hat mir gleich sie vermittelt, die Delia, und mit ihr habe ich auch angefangen. Mhm. Also das war mein großes Glück, dass es jemanden gab, der schon Erfahrung im Guiden hatte, also nur so zum Verständnis. Ich bestreite das komplette Triathlonrennen zusammen mit dem Guide. Wir schwimmen über eine Schnurverbindung nebeneinander im Freiwasser, und dieses Band, über das wir verbunden sind, das spürt man. Genau, und die Aufgabe des Guides beim Schwimmen ist, primär die Orientierung zu übernehmen, also die Schwimmstrecke abzuschwimmen, vielleicht auch so ein bisschen taktisch vorzugehen und ja, das Feld halt einfach zu beobachten und genau, und mich über sicher und schnell über die Rennstrecke zu bringen. Und das Radfahren findet dann auf dem Tandem statt, was ja auch ein anderes Radfahren ist als nur auf dem Rennrad oder Triathlon, also auf der Zeitfahrmaschine. Und das Laufen ist auch über eine Schnurverbindung, die man aber auch wählen kann. Da gibt es halt auch Vorgaben, wie lang und so weiter. Genau, aber so, das ist die Aufgabe vom Guide, und es muss die gleiche Nation und das gleiche Geschlecht haben. Mhm. Und ich darf auch nicht wechseln zwischen den Disziplinen. Genau, weil bei mir war es einfach, mit meinem ersten Guide überhaupt jemanden zu finden, weil es gab schon jemanden, das war mein großes Glück. Und mit ihr habe ich auch die ersten Rennen gemacht, was wirklich super war, weil sie mir dann auch einige Dinge beibringen konnten. Für mich war das ja auch komplett alles neu. Ich saß noch nie auf dem Tandem. Generell alle so diese, diese ganze Para-Welt, sag ich schon fast, was alles dazugehört. Mhm. Also es ist ja dann mit, du musst ja dann auch die Profilizenz beantragen, du bist dann im Nada-Wada-Geschichte im Adams. Mittlerweile bin ich am höchsten Kader und muss ja sehr viel dokumentieren.
Genau, da noch kurz dazu, das sind im Endeffekt die Anti-Doping-Regularien, die man als Profisportler halt einhalten muss. Das heißt, du musst zu gewissen Zeiten erreichbar sein, die müssen wissen, wo erreichen sie dich, dass du Doping-Tests halt abgeben kannst. Also nur für die, die es noch nicht gehört haben.
Ja, genau. Also ich hatte jetzt auch im Vorfeld von Paris 2 Dopingkontrollen unangemeldet zu Hause. Mhm. Also es wird dann schon genau ein bei einigen Rennen, also ich bin bei den ersten 3 Rennen gleich schon rausgezogen worden für die Dopingkontrolle. Das kannte ich vorher als Amateurathletin gar nicht. Und dann mit den ganzen Startklassen, generell wie so ein Rennen auch abläuft, das war alles super neu und es war einfach super, da ein Mädel zu haben, die das da schon Erfahrung hatte. Weil es doch irgendwie anders ist als ein normaler Triathlon und auch ganz anders als jetzt, wenn man selbstständig für sich dein eigener Manager ist, dann mit diesen ganzen Kaderstrukturen, Verbänden. Also es ist eine andere Welt ein bisschen, als wenn du jetzt selbstständiger Athlet bist, der vielleicht auf Ironman Mitteldistanzrennen startet. Da war es aber dann so mit der Delia, also wir haben uns super verstanden, allerdings hat die Leistung nicht ganz gepasst. Also es war, also vor allem beim Laufen dann ersichtlich, dass ich nie die Leistung zeigen konnte, weil ich schneller gelaufen bin. Und es war dann auch klar, dass ich mit ihr die Qualifikation nach Paris nicht schaffen werde. Und da, weil du gemeint hast, es ist halt wichtig, dass es auch sportlich passt. Das, genau. Zeitlich war es bei ihr auch ideal, weil sie Studentin war und somit sich das gut einteilen konnte und auch total Bock drauf hatte. Wir waren schon auch viel unterwegs, also Ägypten, Tunesien, das waren so die ersten Afrika-Cups zum Reinkommen, aber dann gleich Europameisterschaft und Spanien, Großbritannien waren wir. Also sie musste sich schon auch die Zeit dafür nehmen, wo ich ihr unglaublich dankbar bin. Und also ja, aber irgendwann war es halt so, wo ich erkennen musste, ja, ich komme mit ihr nicht nach Paris, ich muss einen anderen Guide suchen. Und da habe ich dann auch mich umgehört und durch meinen letzten Trainer Tobias Haumann bin ich dann auf die Maria gekommen.
Das ist ganz lustig, die Maria Paulik, die kenne ich damals noch, wir sind gemeinsam eine Liga gestartet. deswegen, also ich finde ein sehr dynamisches Duo auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Und es ist ja ganz lustig, bevor du über die Maria ein bisschen was erzählst, ich habe mit der Maria im Vorgang mal ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe mir gedacht, mich darf mal echt interessieren, ob die Maria irgendwelche Fragen hat an dich, die du ihr vielleicht noch nicht beantwortet hast. Und das war so schön, also Maria, da erstmal danke und liebe Grüße, Das war so herzlich, weil sie geschrieben hat, mich darf mal wirklich interessieren, wie du dieses Vertrauen aufbringst, auf dem Tandem einfach mitzufahren und zu sagen, hey, die Maria durch die Kurven, wie auch immer, die macht das schon.
Ja, das ist lustig, weil das hat sie mir tatsächlich, das kann sie, glaube ich, bis heute nicht glauben, obwohl sie schon so viele Rennen mit mir gemacht hat, auch ein Trainingslager und eigentlich fährt sie ja einfach super gut Tandem, dass sie mittlerweile eigentlich verstehen müsste, dass man ihr vertrauen kann. Das ist aber wirklich was ich auch von anderen schon gehört habe. Wie schafft man das, ja, auf dem Tandem dem Guide oder man sagt auf dem Tandem sogar Pilot, ne, ja, zu vertrauen, weil du hattest selber keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen.
Ja, man muss ja sagen, ihr dürft ja da nicht Nasenbohren, also ihr fahrt ja da
ja, Gas. Wir waren schon, wir sind auch, also die schnellste Geschwindigkeit, die wir mal hatten, ich glaube, das waren fast 80 km/h,
ja.
Das ist schon ein Tempo, gerade wenn du selber nicht vorne sitzt,
ja,
nochmal anders.
Ja.
Und nee, aber es war wirklich so, als ich Maria kennengelernt habe, sie war da, hier am Tegernsee, und ich habe zu ihr gesagt, du, wir gehen jetzt Radfahren. Und ich habe sie erst vorne alleine fahren lassen, also ich saß hinten nicht drauf, dann habe ich schon gesehen, wow, also ohne hinten jemanden, die kann mit dem Tandem schon fahren. Und dann habe ich gesagt, du, ich setze mich hier drauf, wenn es sich gut anfühlt, machen wir eine kleine Ausfahrt.
Mhm.
Und ich habe ihr da schon auch immer so ein paar Tipps gegeben, weil ich hatte ja schon Erfahrung, wie es ist, und habe schon ein Gespür dafür gehabt, okay, was könnten so die Schwierigkeiten am Anfang sein, und es ist vor allem immer dieses Aufsteigen, gemeinsam einklicken, man muss viel vorausschauender fahren, wenn man zum Beispiel auf eine Ampel zufährt und anhält, ich spüre das ja dann auch, aber das ist für, man müsste schon möglichst synchron auch wieder absteigen oder sich ausklicken. Und jeder steigt ja anders auf Rad aus und klickt, der eine klickt links aus, der andere klickt rechts aus, und das müsste schon synchron sein auf der gleichen Seite, weil sonst fängt das System zum Wackeln an und dann läuft die Gefahr, dass du, ja, dass man umkippt.
Ja.
Und auch vom Handling her ist es das Tandem schon, also die Kurven muss man sich herantasten, das fühlt sich ganz anders an, da haben sich manche auch schwer getan.
Ja, der Radstand ist ja ganz ein anderer,
ja.
Also das ist ja viel behäbiger dann.
Ja, total. Und also wenn du Lust hast, können wir auch mal eine Tandem-Ausfahrt machen. Dann
da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mir so vertrauen darf.
Aber dann, ja.
Aber können wir gerne mal machen, ja. Aber fahren wir bitte in der Strecke, wo es gerade ausgeht.
Das sehen wir ja dann schon.
Dann knacken wir zumindest die 80.
Ja, ja.
Da hätte ich keine Angst. Aber ob es dann so sicher ist.
Schickt man das der Maria mal, dann hat sie eine neue Herausforderung, wenn wir die 90 dann mal schaffen. Ja, nee, aber ich habe einfach, weil ich habe das Vertrauen deswegen in die Maria, und weil, also sie kann gut fahren und sie hat ja auch ein Eigeninteresse, keinen Sturz zu erleben. Das heißt, also ich... Ja, also ich vertraue da einfach drauf, dass der Guide oder Pilot so fährt, so sicher fährt und auch das kommunizieren würde, wenn es schwierig wird und einfach so agiert.
Ja.
Und das entwickelt man mit der Zeit auch. Also es war aber, ich habe mich von Anfang an bei ihr wohlgefühlt und ja. Aber es ist einfach auch ein Teil meiner Erkrankung. Du musst lernen, also ich muss ja immer mehr Unterstützung annehmen, auch im Alltag. Sicherlich gibt es auch Hilfsmittel, das kommt jetzt auch auf mich zu, mit Blindenstock umgehen zu lernen oder auch mit verschiedenen Apps, die einem helfen im Alltag. Aber trotzdem ist es schon so, dass ich für bestimmte Wege, die ich jetzt, wo ich merke, ich, vom Sehen her wird es schwierig, ich sehe Stufen nicht mehr gut. Ja, sobald es uneben wird oder zu hell, also mit den Lichtverhältnissen, schnappe ich mir jemanden und hake mich ein, und da ist es so, ich setze einfach, das ist blindes Vertrauen und das ist was, was ich auch entwickeln muss, aber meine Erfahrung ist eigentlich durchwegs positiv und es macht auch, machen die Leute gern, dass sie dann die Hilfe anbieten und ja.
Stark. Weil wir gerade nochmal bei der Maria waren, jetzt weiß ich, die Maria ist Zahnärztin. Wie war es da so mit der Zeit? Weil ihr seid ja danach einige Weltcups gestartet, in Vorbereitung jetzt auf Paris.
Ja.
Wie war es dort? Weil, also ich muss mir, oder ich stelle mir vor, man braucht ja eine gewisse Zeit an Training gemeinsam, jetzt auch vor so einem Wettkampf. Wie habt ihr das gemanagt dann bis Paris?
Ja, also Maria hat als Zahnärztin eine 4-Tage-Woche nur gehabt. Das heißt, es war schon mal gut, dass sie den Freitag immer frei hatte. Und viele Weltcups, die jetzt auf europäischer Ebene waren, da findet das Rennen am Wochenende statt und man fliegt vielleicht am Donnerstag hin, frühestens Mittwoch. Das heißt, sie musste da nur einen Urlaubstag einreichen. Aber trotzdem war das Zeitthema immer eins. Also ganz klar, auch verständlich, ich meine, sie ist da auch reingeworfen worden. Ich habe versucht, sie da sanft heranzuführen. Das war ja am Anfang so ein, ja, ein gegenseitiges Kennenlernen. Und für sie war es nicht klar, wo die Reise hingehen wird. Und für mich ja auch nicht, weil ich wollte sie jetzt nicht gleich überfrachten mit allem und habe ihr auch vieles drumherum abgenommen.
Was aber gar nicht so leicht ist, wenn die Zeit so... Die Zeitspanne so kurz.
Ja, genau. Mir war das schon klar. Und ich hatte halt so die Hoffnung, dass sie Spaß genug hat, um das weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, sportlich passt bei uns einfach gut. Wollte aber jetzt auch nicht sie gleich verschrecken. Und habe deswegen auch versucht, immer viel von ihr wegzuhalten, sodass sie halt wirklich dann nur zu den Rennen mitkommen musste und genau sich dann, klar, dementsprechend Urlaub nehmen musste. Das war schon für sie sicherlich nicht einfach, aber sie hatte da Lust drauf. Und wir haben versucht, dann entweder nach ihrer Arbeit uns mal getroffen zum Trainieren oder eben an den Wochenenden. Ne? Und das hat aber sogar ausgereicht. Also wir hatten tatsächlich, wir haben letztes Jahr das erste Rennen, Weltcuprennen, das war das olympische Testevent in Paris und das haben wir ja gleich gewonnen. Und ich habe sie davor, ich glaube, wir waren ein-, zweimal gemeinsam Freiwasserschwimmen. Wir haben ein Proberennen, ein lokales gemacht in Regensburg. Also es war gar nicht so viel gemeinsames Training notwendig. Das Wichtigste, das Tandemfahren und vor allem das Wechseln. Also gerade auf Tandem springen, losfahren und vom Tandem runterspringen. Das sind so die Knackpunkte, wo es auch mal scheppern kann. Und das war das, was wir hauptsächlich trainiert haben. Das Schwimmen und das Laufen ist was, was ziemlich schnell funktioniert. Gerade weil ich noch einen gewissen Sehrest einfach habe, den ich auch nutze. Und sobald, also es gibt ja immer eine Streckenbesichtigung vorab, sobald ich mir die Strecke eingeprägt habe, ist das Guiden für sie noch nicht so schwierig. Das kommt, das wird jetzt über die Jahre immer, also bei mir das Sehvermögen abnehmen, das heißt, der Guide muss so langsam immer mehr Aufgaben übernehmen. Und genau, aber jetzt nochmal wegen, genau, also so war es jetzt zeitlich das letzte Jahr für sie machbar, aber schon stressig. Und dieses Jahr ist bei ihr, glaube ich, der Fokus schon jetzt noch mehr auf den Sport. Und genau, und sie nimmt sich die Zeit.
Cool. Ja. Wie waren so die Wochen vor Paris für euch?
Ja, aufregend. Also bei mir war das, also unser letztes Rennen vor Paris war leider im März. Das heißt, es lagen einige Monate dazwischen. Ne? Das hatte damit zu tun, weil wir hatten noch Weltcup dazwischen geplant, dass ich im März oder eigentlich schon Ende Februar mir eine Verletzung zugezogen habe, die mich bis Paris nicht loslassen sollte. Das heißt, die geplanten Zwischenrennen, die haben nicht stattgefunden. Ne? Und das fand ich vom Kopf schon schwierig, ohne nochmal so ein bisschen, es ist ganz was anderes, nur zu trainieren oder mal ein Rennen zu machen. Ne? Also die Rennhärte zu trainieren und wieder in die Routine zu kommen. Und wir hatten ja noch nicht so viel Erfahrung. Also das, klar, wir haben schon ein paar Rennen gemacht dann. Letztes Jahr und dieses Jahr dann eben nur eins im Vorfeld zu Paris. Wir haben dann zumindest noch ein lokales Rennen gemacht. Da war ich aber auch, habe gesagt, okay, ich nehme die Verletzung. Das ist so ein bisschen, was konnte ich ja machen. Ich will es aber trotzdem machen, um nochmal die ganzen Abläufe zu trainieren, weil das ist ja Teamwork, was wir da machen. Es ist schon wichtig, dass das alles sitzt. Und ich meine, auf der Sprintdistanz darfst du keine Sekunde verlieren. Das ist ein bisschen anders bei den längeren Strecken. Da kann der mal ein bisschen, muss nicht alles so perfekt laufen beim Wechseln und so, aber bei der Sprintdistanz in 2 Sekunden ist manchmal eine Medaille. Genau. Deswegen war es jetzt für mich jetzt zumindest im Vorfeld vor Paris eine schwere Zeit, vor allem weil ich das Gefühl hatte, ich komme da gar nicht mehr raus aus dieser Verletzung und habe dann schon so einen Modus gefunden, so ein bisschen auch Training und dann einfach gesagt, hey, sei einfach froh, dass du dich qualifiziert hast. Das ist schon so ein großes Geschenk und sei stolz auf das, was du bis dahin erreicht hast und sei stolz drauf, wie du mit deiner Erkrankung umgehst und trotzdem das Beste aus allem machst, was ja auch ja, also was ich ja auch durch den Umgang mit meiner Erkrankung gelernt habe. Also ich habe dann diese Krise nicht für die Paralympik trainieren zu können relativ gut gemeistert und war aber trotzdem super nervös. Also es gab schon eine Phase, wo ich gemerkt habe, die Anspannung nimmt zu und weil dort auch im Vorfeld die mediale Berichterstattung, also waren ja erst die Olympischen Spiele, da war ich ja super aufgeregt. Ich habe dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, ich mag kein Rennen mehr anschauen, weil ich so nervös wurde, schon nur vom Zuschauen. Es war danach wieder besser, also die letzten ein, zwei Wochen vor Paris war ich dann wieder total entspannt. Ich wusste, das kommt näher und dann ist es auch mal vorbei mit dieser Anspannung. Und habe mich einfach nur noch gefreut. Und ich glaube, für Maria war es ähnlich. Also da, wir haben uns dann ab und zu zum Training getroffen, haben da auch viel Spaß gehabt und versucht, noch die Dinge abzuarbeiten. Die gingen, aber es war halt für mich manchmal schwierig. Bestimmte, also gerade die harten Läufe konnte ich nicht machen. Muss man halt irgendwie schauen, was geht noch. Und sie hat ja trotzdem noch normal gearbeitet und hat das irgendwie immer noch reinkriegen müssen. Aber es war schon eine sehr intensive Zeit. Aber auch super schön und ich möchte nicht missen.
Ja. Habt ihr Ziel definiert vor Paris?
Ja, auf jeden Fall. Also obwohl ich immer gesagt habe, es ist toll, nur teilzunehmen, aber ich bin ehrgeizig und also Podium war auf jeden Fall das Ziel. Es war sogar am Anfang vom Jahr, also wir haben ja auch einige Rennen gewonnen und man kann die Konkurrenz ja einschätzen, haben mir gesagt, hey, also Gold wäre schon richtig cool, ist aber ein Ziel, wofür wir richtig ackern müssen, dann muss an diesem Tag X alles perfekt laufen. Aber Maria ist ja auch sehr ehrgeizig und hat ja selber als Altersklassenathletin ja auch einige Rennen schon gewonnen. Also sie ist es ja auch gewöhnt, auf dem Podium zu stehen. Ich glaube, da ticken wir ähnlich. Und ja, wir waren bereit, alles dafür zu geben, möglichst weit vorne zu kommen. Aber mir war es dann wirklich dann im Februar, März schon so, also ich bin auch realistisch. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich kann mich jetzt nicht so gut vorbereiten und mein Potenzial maximal ausschöpfen. Und dann habe ich sehr schnell auch gemerkt, okay, Platz 1, Platz 2 wird schwierig, aber Platz 3 ist schon noch was, wo ich sage, hey, das könnten wir schaffen. Und mit der Haltung bin ich im Rennen, habe das vorab auch kommuniziert, ich komme mit Platz 3 raus oder wir kommen mit Platz 3 raus.
Gesagt, getan.
Und dann war es tatsächlich so, dass es geklappt hat. Ja.
Du hast es vorher ja gerade ein bisschen erklärt, gell? Die Aufregung alle 4 Jahre. Gibt es Olympische Spiele, Paralympics? Wir haben da auch mit dem Zeitler alle schon drüber gesprochen. Das ist was, was einfach ja, so speziell ist, dass man es, glaube ich, ganz, ganz schwer beschreiben kann. Wie ist dir an dem Tag gegangen, als du gewusst hast, hey, das sind jetzt die Olympischen Spiele? Und wie ist dir vor allem dann danach gegangen, über die Ziellinie gelaufen? Ihr habt es gewusst, ihr habt Bronze.
Ja.
Wie fühlt man sich da?
Ja, das ist.
Weil ich sage mal so jetzt auch dieses Thema, ne, paralympischer Sport, ich sage mal, die Weltcups werden jetzt wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit bekommen, wie das, was dann mit dem Bronzerang gekommen ist und vor allem das, was die Wochen danach natürlich dann auch passiert ist.
Ja, das ist richtig. Also diese Aufmerksamkeit, die wir da bekommen haben, die war schon wirklich gigantisch. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu den letzten Olympischen und Paralympischen Spielen, aber ich habe mich schon auch mit dem Thema befasst und auch viele Rückmeldungen von anderen Athleten bekommen. Also so groß wie die mediale Aufmerksamkeit auch dieses Jahr auf den Paralympics lag, so groß war es noch nie. Also es war ja fast eine Gleichstellung zu den Olympischen Spielen. Es wurde jedes Rennen wurde auch übertragen und war zu sehen. Klar, die Übertragungsuhrzeiten waren ein bisschen anders. Also jetzt vielleicht nicht immer die Primetime, aber trotzdem. Und ja, wir sind ja danach auch direkt nach dem Rennen. Hatten wir einige Interviews, erst Fernsehinterviews, also nach der Ziellinie, wenn man die Ziellinie überschreitet. Hast du erst gar nicht so viel Zeit, das zu verarbeiten, sondern du wirst erstmal zu diesen Medienmenschen geschoben. Musst dann mal die ganzen Fernsehinterviews machen von verschiedenen Ländern, um dann weitergereicht werden zu Radio und Zeitungsartikel. Und danach die ganzen Ehrungen, also das ist schon eine sehr intensive Zeit und du fängst auch erst in dieser Zeit an zu realisieren, was du erreicht hast. Das war bei mir schon der Moment, über die Ziellinie zu laufen, da ist so viel Ballast auch abgefallen, weil die letzten 1,5 Jahre für mich so intensiv waren und ich auch im ersten Jahr, ich war ja auch im Camp-Kader, ich habe alles selbst gemanagt, die ganzen Reisen, ich war Reisebüro in einem, ich habe versucht, irgendwie schon angefangen, das möglichst professionell zu machen, mir ein Team um mich herum aufzubauen, Sponsoren auch gesucht, die waren keinem Kader und habe keine finanzielle Unterstützung. Ich habe alles selbst gezahlt, auch für die Kosten von Guide. Zum Schluss vom Jahr gab es dann Unterstützung, also es war halt nicht so, dass dann gar nichts gab, aber es war trotzdem auch viel gegen Widerstände anrennen. Also selbst, ich habe am Wochenende das Gespräch mit dem Bundestrainer gehabt, selbst er hat zugegeben, er hat nicht geglaubt, dass ich nach Paris schaffe und das habe ich auch gemerkt. Und natürlich mit Guidewechsel und es waren so viele Themen, die da auf mich zukamen und das, was im Hintergrund läuft, was man häufig gar nicht mitbekommt. Also der Außenstehende sieht so, ach ja, die Anja macht jetzt so ein paar Rennen, ist so schön in der Welt unterwegs, gewinnt mal eins, gewinnt keins und so, das sieht immer alles so easy peasy aus, aber ja, es war so viel Energie dahinter und so viel Arbeit, wo ich auch meinem Mann so dankbar bin, weil ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Also das ist wirklich, er hat mir so viel geholfen und mitgekümmert. Ja, und dann das Jahr, das ja, direkt vor Paris ist auch halt, war auch super intensiv und auch mental schon, also fordernd, so dass, als wir über die Ziellinie gelaufen sind, ich habe vorhin hier ja vorab noch erzählt, Maria hatte kurz vorher einen Autounfall, der sehr schwer war, war auch nicht klar, ob sie mit mir da starten kann und dann auch mit meiner Verletzung, die seit Monaten da waren, wo ich dann auch nicht immer sicher war, kann ich an der Startlinie stehen. Also das war schon irgendwie auch krass, dass es, ja, und dann das alles, das ganze Wissen, okay, trotz dieser ganzen Hürden, ne, es dahin geschafft zu haben und dann mit dieser Bronzemedaille nach Hause zu kommen, das war einfach so genial. Und ich habe gestern erst unser Zieleinlaufvideo wieder gesehen, weil ich das für eine Veranstaltung wohin schicken musste. Ich habe zum Weinen angefangen, weil das so emotional war und ja, so schön einfach. Und einfach die Erfahrungen danach, die ganzen Ehrungen und den Zuspruch, den man bekommt. Ich kriege mittlerweile Zuschriften für Autogrammkarten. Ich kannte das vorher nicht. Also ja, auch E-Mails oder auf Instagram von Menschen, die selber eine Seheinschränkung haben oder eine, die hat einen blinden Partner, die wollte wissen, wie machen wir das mit dem Laufen oder einfach nur, Anja, wir finden das so toll, wie du das machst, mit deiner Erkrankung umgehst, das finde ich so schön und mich freut es halt auch, andere damit motivieren und so inspirieren. Also ich bin zwar schon eine Sportlerin und genieße es, erfolgreich zu sein, aber das ist, macht nur einen Bruchteil von dessen aus, welche Außenwirkungen der Parasport mittlerweile auch hat. Das ist halt auch eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft und einfach auch, ja, auch so ein bisschen das Bild vom Behindertensport, das vielleicht manche haben, auch zu verändern, für mehr Akzeptanz zu sorgen und auch aufzuklären, finde ich, welche Arten von Einschränkungen gibt es. Und dass die Leute sehen, hey, es geht trotzdem was. Und es ist so berührend, also ich kann jedem nur empfehlen, mal ein Pararennen anzuschauen. Also mir, selbst mir geht es, obwohl ich da selber starte, aber manchmal habe ich, weil unsere Startuhrzeiten teilweise verteilt sind, kann ich mir die Rennen von den anderen Athleten von anderen Startklassen anschauen. Das berührt mich immer noch. Zu sehen, dass jeder so sein Schicksal hat. Da ist ja alles dabei. Also von Querschnittslähmungen, amputierten Gliedmaßen, angeborenen Erkrankungen oder Fehlbildungen, also das ist wirklich und so respektabel, dass die da stehen, hey, ich habe diesen, das an der Backe, ich stelle mich an die Startlinie, bin Sportler auf höchstem Niveau und zeige der Welt da draußen, das geht trotzdem.
Ich finde das unglaublich stark, weil, also ich muss sagen, natürlich bist du ein großer Grund, warum wir jetzt heuer mal mehrere Paralympics auch geschaut haben und da schon mal mehr reingeschaut haben. Und es ist ja schon so, gerade dieses Thema Resilienz auch, wenn du dir oft mal die, wirklich ehrlich die Frage stellst, über was man sich im Alltag so ärgert. Ja. Du kannst dir eigentlich nur an den Kopf klatschen. Wenn du dir eben Menschen anschaust, die ja mit einer wirklichen Hypothek ins Leben gehen und mit was für einer Ausstrahlung. Also ich habe seltenst so viele positive Gesichter gesehen, egal, jetzt nicht unbedingt völlig egal, aber wurscht, wie es Rennen gelaufen ist.
Ja.
Wo du sagst, crazy ist, klar ist der Leistungsgedanke dahinter da.
Ja.
Aber ich glaube, man kann deutlich mehr, jetzt in dem Fall auch als Gesunder, oder deutlich mehr rausziehen als nur den Sport, weil du hast es gesagt, das ist eine Vorbildfunktion. Also ja. Das ist ja wirklich, ihr lebt ja jeden Tag wirklich vorbildlich das Thema, wie gehe ich mit Resilienz um, wie motiviere ich mich selber, wie kann ich trotz einem Widerstand, der da ist, einfach schauen, dass ich trotzdem einen Spaß habe in ja. dem Leben und trotzdem das Beste raushole.
Ja, ja, absolut. Also das vereint uns Athleten, also Paraathleten sicherlich, dass jeder gelernt hat, mit seinem Schicksal umzugehen. Und ich finde, das Wichtigste ist, also der erste Schritt zur Resilienz ist, dass du es erreichst, die Erkrankung zu akzeptieren. Mhm. Da braucht der eine länger, der andere kürzer, hängt natürlich auch immer von der Art der Einschränkung ab oder der Erkrankung oder des Schicksalsschlag. Also das ist natürlich ein Unterschied, ob du von Geburt an dir, weiß ich nicht, der Unterarm fehlt und du es nicht anders kennst oder ob du jetzt später mal einen schweren Autounfall hast und da ja mit einer inkompletten Querschnittslähmung rauskommst. Also das ist bei jedem anders, aber jeder hat es irgendwie geschafft, damit umzugehen. Und für mich war der erste Schritt, das irgendwann zu akzeptieren. Und dann hast du wieder so viel Energie. Also du musst einfach realisieren, du hast es ja, diese Einschränkung, aber auch merken, hey, wenn du offen bist für andere Wege, und es muss nicht schlechter sein, nur weil du nicht mehr selber Radfahren kannst, nur weil du es nicht mehr siehst, gibt so viele Möglichkeiten, trotzdem noch ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und man muss einfach eine positive Haltung zu dem Ganzen entwickeln. Und bei mir ist so, ich versuche mich immer auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, auf das, was noch geht, im Moment zu bleiben und dann so zu überlegen, hey, wie schlecht geht's mir eigentlich? Ist es wirklich so schlimm? Aber ich habe keine Schmerzen. Also es gibt ja ganz andere Sachen, wo es einfach auch schwieriger ist. Da ist es anstrengend mit meiner Erkrankung. Also das merke ich schon, dass das so ein Energierauber einfach ist. Weil das, umso weniger ich sehe, umso anstrengender wird es für mich, selbstständig alles zu machen. Und genau, aber das Thema Resilienz ist bei uns Paratriathleten oder Athleten eigentlich definitiv eins, was wir versuchen zu vermitteln und zu zeigen, dass man das erlernen kann. Also genau, und ja, und der Sport hilft natürlich auch ungemein. Und mich hat es auch motiviert und inspiriert, eben die anderen Paraathleten zu sehen. Es gibt auch in meiner Startklasse einige, die die gleiche Erkrankung haben. Und dann habe ich gesehen, hey, denen geht's gut, die sind alle gut gelaunt und gehen mit ihrer Erkrankung super um. Und das war dann für mich auch so Motivation, hey, das geht ja. Und genau. Und einfach, wenn man eine positive Haltung zu sich selber, man soll sich einfach der beste Freund sein und versuchen, Dinge zu tun, die einem gut tun. Und klar, man braucht eine Aufgabe, Ziele, die helfen auch. Also sollte man sich, ob man eine Erkrankung hat oder nicht, immer stecken. Ich finde immer, es lohnt sich immer, sich ein ehrgeiziges Ziel zu setzen, darauf hinzuarbeiten. Genau.
Ehrgeizige Ziele, das haben wir ja schon. bei manchen Athleten suchst du ja verzweifelt nach definierten Zielen.
Ja.
Bei dir ist es ganz anders. Also ich habe auf der Website sofort gefunden, du möchtest Europameisterin werden, du möchtest Weltmeisterin werden und du möchtest auf alle Fälle Podium in LA 28 bei den nächsten Paralympics machen.
Ja.
Statement.
Ja, ja, genau, weil Ziele, die jetzt darunter werden, die zu leicht greifbar sind, ist zumindest bei mir so, gehe ich mit weniger Motivation an. Also wenn das Ziel zu selbstverständlich wird und ich hätte das hohe Ziel jetzt nicht, wenn es nicht realisierbar wäre. Also das ist auch ganz klar, mit dem Bundestrainer haben wir jetzt am Wochenende LA sogar die Goldmedaille als Ziel definiert. Finde ich auch cool, einfach die Vorstellung, auf eine Goldmedaille hinzuarbeiten, ist schon auch krass. Aber ja, also ich sag mal, das Podium ist auch schon mega. Also das ist jetzt ein 4-Jahres-Ziel, das nehme ich jetzt noch nicht zu ernst. Das wird sich die nächsten 4 Jahre auch zeigen. Aber diese Zwischenziele, den ersten Platz mal zu machen, das fände ich richtig toll. Und das ist einfach auch was, worauf ich dann wieder motiviert hinarbeite. Genau.
Ja, also ich freue mich auf alle Fälle, es zu beobachten. Du hast jetzt auch eben dieses Thema mentale Stärke und Resilienz ja noch angesprochen. Jetzt ist es ja so, du machst ja nicht nur Sport, du gibst auch noch Vorträge, machst Coachings, alles was so in diese Richtung Motivation, mentale Stärke geht, Resilienz. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, das stimmt, das steht so auf meiner Homepage und das fange ich jetzt gerade nebenbei so aufzubauen. Also das ist jetzt eher noch frisch. Ja, ich habe mir halt auch vorgenommen, das, was ich jetzt gelernt habe für mich im Umgang mit meiner Erkrankung, die mich ja jetzt doch schon seit ja fast 15 Jahre begleitet, wie ich gelernt habe, damit umzugehen, meine ganzen Tiefschläge, aber auch die Höhen und so, also man lernt ja auch viel dabei, aber jetzt auch in sportlicher Hinsicht, also jetzt auch, sei es jetzt früher auch nur Mittel- und Langdistanz-Weltmeisterschaft anvisieren und jetzt aber halt auch Paralympics, man nimmt so viel mit in der Sportlerlaufbahn. Und diese ganzen Erfahrungen, Werte und die ich dabei lerne, das möchte ich einfach auch gern weitervermitteln. Und deswegen möchte ich mich jetzt in diese Richtung auch weiterentwickeln, dass ich das, also ich habe schon angefangen, auch Vorträge zu geben. Coaching ist auch was ich mir vorstellen kann. Das fange ich jetzt dann auch erst an, selber Seminare zu machen, dass ich mich weiterentwickle, weil ich bin auch ein kleiner Perfektionist. Ich möchte dann wirklich gut sein in dem, aber bei den Vorträgen habe ich schon gemerkt, dass die Leute so begeistert sind von meiner Geschichte und so viele Bestätigungen auch daraus ziehen oder Motivation. Ich habe schon einige jetzt einfach nur zum Sport einfach nur inspiriert. Anja, ich habe jetzt wegen dir Laufschuhe gekauft. Anja, ich habe jetzt wegen dir mich für einen Marathon angemeldet. Das ist einfach so genial. Und ich finde halt einfach die Themen Resilienz und Motivation, das ist was im ganzen Leben super wichtig ist. Jeder hat mit Schicksalsschlägen mal zu kämpfen. Das Leben ist ja nie nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist so. Und warum nicht, ja, Leuten helfen, ja, da einen guten Weg zu finden und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Schicksalsschlag umzugehen.
Super. Ich finde das sowieso in der Zeit unglaublich wichtig. Also wir treffen ja dieses Thema auch immer mehr an. Also zum Beispiel im Sport hast du natürlich Menschen, die in einer gewissen Art und Weise gewisse Resilienz immer mitbringen sollten, wenn sie erfolgreich sein wollen. Aber gerade, ich sage jetzt mal wirklich einfach normale Menschen oder Menschen, die im Beruf was erreichen wollen, wie auch immer, es ist ja schon so, dass wir häufig mitbekommen, dass oft die Resilienz fehlt. Das was ist, was man vielleicht nicht so selbstverständlich mitbekommt, wie es vielleicht früher mal war.
Ja.
Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass es Menschen gibt, die da ja einfach als Vorbild fungieren und da wirklich auch eben, weil wenn man da eine Story hört, dann fragt man sie tatsächlich schon, muss ich jetzt bei jeder Kleinigkeit den Kopf in den Sand stecken oder ist mal so ein kleines Tief ganz normal und es trifft ja auch andere Menschen deutlich härter.
Ja, genau. Ja, absolut. Also Resilienz habe ich auch erst lernen müssen. Also man sagt ja, es wird zum Teil in die Wiege gelegt. Auch wie du aufwächst, ob du da als Kind schon viel Krisen mitbekommen hast und mitmeistern musstest. Manche wachsen ja daran, bei manchen geht der Schuss dann eher nach hinten los. Also ich glaube schon, dass jeder so ein bisschen mit einer Grundresilienz ausgestattet ist, wie er geprägt ist. Und bei mir würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da schon schon alle Methoden an der Hand hatte. Es war eher, also würde ich sagen, eher Learning durch die Erfahrung, durch das, was ich jetzt alles durchmachen musste. Und ich würde mal sagen, die harte Schule.
Was mich da total interessiert, weil du sprichst ja oft von hier im Moment sein.
Ja.
Wenn man sich das jetzt die spirituelle Seite ansieht, gibt es ja auch Lehren, die da ganz viel drüber reden, über Annahme, über Akzeptanz, über im Hier und Jetzt sein.
Ja.
Ist das ein Weg gewesen, der dir da geholfen hat, oder ist das einfach wirklich tatsächlich nur aus der Erfahrung gekommen?
Ja, beides. Also ich bin nicht spirituell. Ich habe mich tatsächlich aber mal ein, zwei Jahre mit dem Buddhismus befasst. Das war so eine Zeit, wo ich mich einfach alles interessiert hat, so welche psychologischen Methoden gibt es, dass ich mit dieser Erkrankung umgehen kann. Ich habe auch mal eine Psychotherapie gemacht. Ich bin interessiert an der Psychologie, also das muss ich schon auch sagen. Und es war dann, ohne aber überhaupt wirklich in die Tiefe zu gehen, mit allen Möglichkeiten oder Philosophien, die es gibt. Aber ich habe schon immer versucht, mir auch, ja, die ganzen Lehren und Weisheiten dann zu überlegen, was kann ich für mich mitnehmen.
Also einen gewissen Werkzeugkoffer.
Ja, genau, zu meinen eigenen, zu nur gestalten. Für mich. Ja. Genau, und da war schon das gerade dieses im Hier und Jetzt bleiben, weil gerade bei meiner Erkrankung, das ist so eine Fahrt ins Ungewisse. Also, und ich weiß, viele sagen zu mir, Anja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, sich vorstellen zu müssen, mal zu erblinden. Und das ist aber so zukunftsgerichtet. Natürlich, das kommt irgendwann auf mich zu und es ist auch ein laufender Prozess. Ich muss ja immer wieder anpassen, aber trotzdem, ich weiß es nicht, wann es eintritt. Und ist es dann wirklich so schlimm? Und deswegen ist es so, diese Ängste, die man hat, die eigentlich in der Zukunft sind, das sind Ängste, die helfen dir nicht, die brauchst du nicht.
Die sind ja noch nicht real.
Die sind halt, genau, und das ist halt so, das war bei mir halt wirklich so, wo es dann mal so Klick gemacht hat, weil natürlich hatte ich die Ängste, die so ganz tief sitzen. Also ich habe die nicht gemerkt, aber schon irgendwann manchmal kam das so hervor. Und deswegen ist es so, dieses im Hier und Jetzt bleiben, finde ich so wichtig. Und es ist aber nicht einfach. Also natürlich beschäftige ich mich auch. Man braucht natürlich Ziele in der Zukunft, um darauf hinzuarbeiten, aber dann, ich nutze diese Ziele, um dann wieder im Hier und Jetzt zu sein und jeden Tag dann schrittweise auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und ich finde, im Sport ist es halt so einfach, dann fokussiere ich dich auf deine Schwimmeinheit, versuche die möglichst gut zu machen und das einfach zu genießen oder auch nicht, wenn es härter ist, aber trotzdem stolz zu sein und wirklich aufzuhören, immer in die Zukunft zu schauen und dann kann ich, weiß ich nicht, bei Mann kann ich das Haus abzahlen, kann ich, was ist denn, wenn es meinen Kindern mal schlecht geht oder so gar nicht so viel Sorgen um die Zukunft, weil du weißt ja gar nicht, ob sie eintritt. Na, du kannst ja auch in einem Jahr einen Autounfall haben und dann sterben.
Waren deine ganzen Zukunftspläne.
Dann ist das völlig, genau, bei mir war das halt eben so, weil ich hatte ja auch früher, also bevor die Diagnose kam, klar, so den Lebensweg, was man sich so ausmalt und dann kommt dieser eine Moment, wo das weggeblasen ist. Also das stimmt nicht ganz, natürlich könnte ich diesen Weg immer noch gehen. Ich habe mich dann für einen anderen Weg entschieden bei meiner Erkrankung, aber es gibt auch Schicksalsschläge, da musst du noch viel mehr alles umstellen und kannst das so nicht führen. Und das ist so, war bei mir schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das ist nicht immer zielführend. Man muss die Zukunft als Motivation nutzen, aber mehr auch nicht.
Ja. Ich finde das, ich habe das mal irgendwo gehört oder gelesen, irgendwo gesehen, da wird irgendjemand gesagt, wenn ich gehe, dann gehe ich. Oder wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich laufe, dann laufe ich. Das ist irgendwie so ein asiatischer Lehrmeister gesagt zu seinem Schüler. Und dann hat der gefragt, ja, wieso, das mache ich doch genauso. Und dann hat der Lehrmeister gesagt, nein, wenn du stehst, dann gehst du schon. Ja. Und wenn du gehst, dann läufst du schon. Ja. Ich habe das letzte Mal einen ganz tollen Unternehmer da gehabt, der hat gesagt, ich beschreibe dir das mal so, wenn ich jetzt hier sitze und mit dir spreche, würde ich nichts lieber machen, als mit dir hier sitzen und zu sprechen. Ja. Und ich glaube, das hängt ganz viel mit Achtsamkeit, da Bewusstsein zusammen und auch eben diesem Wissen auch, dass eben, egal was wir uns planen, wir wissen ja nicht einmal, was in 3, 4, 5 Sekunden passiert. Ja. Also dass viele diese negativen Spielchen, die wir so im Kopf haben, dass davon ganz, ganz, ganz wenig wirklich in Erfüllung geht. Ja, also man sollte schon so einen gewissen Plan vielleicht haben, wo es hingeht, aber, aber du konntest es ja nie mit Gewissheit sagen.
Ja, genau, so ist es.
Anja, es macht mir eine Riesenfreude mit dir. Darf ich dir nur 3 Fragen stellen, die eher so philosophisch sind vielleicht?
Ja, gerne. Ich hoffe, ich kann sie auch angemessen beantworten.
Ja, ich bin da total auf deinen Blickwinkel gespannt tatsächlich. Was würdest du gern mehr im Leben haben?
Okay, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Was würde ich gern mehr im Leben haben? Also, mir fallen nicht viele Sachen ein. Was ist das Wichtigste? Ich würde sagen, das sind 2 Sachen für mich. Das eine ist das Thema Zeit. Mhm. Die ist trotz allem immer noch zu wenig. Also einfach mehr Zeit mit Begegnungen. Ich finde es, also auch hier zu sitzen mit dir, ich finde es total schön und bereichernd. Und ich hätte noch so viel Interesse, so viel spannende Persönlichkeiten kennenzulernen, weltweit auch, mir einfach die Zeit zu nehmen, ja, mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Also das und spannende Geschichten zu hören. Und das ist halt leider, wenn man ein ehrgeiziges Ziel verfolgt als Sportler, ist jetzt schon das Jahr wieder vollgetaktet, bis eigentlich schon bis die nächsten Spiele. Also es ist ja mein Ziel, da auch wieder teilzunehmen. Also nicht nur teilzunehmen, aber ja, ist schon wieder viel verplant, dass so viel liegen lässt. Und das ist was, ich merke einfach, man kann eigentlich nicht Zeit genug haben, aber so ist es einfach. Und deswegen gilt es für mich, die Zeit, die ich einfach zur Verfügung habe, möglichst gut zu nutzen. Und das andere ist, obwohl ich natürlich viel durch meine Erkrankung lernen, durch den Sport lernen und versuche auch Werte und das Ganze weiterzugeben, bin ich jetzt auch kein Buddha. Und bin immer noch manchmal ungeduldig und nicht gelassen genug und auch nicht weise. Also ich wünsche mir gegenüber einfach noch mehr Gelassenheit, Weisheit, Entspanntheit und ja, genau.
Ja, ich glaube, auf dem Weg, das ist ja wahrscheinlich eine lebenslange Reise. Und ja, du bist ja erst 38. Ja. Also das ist ja ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, ich mit 34, du mit 38, sind das ja Themen, das stellen sich manche Menschen ja erst in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Alter oder oft einmal gar nicht.
Ja.
Und das, also ich bin da immer sehr, sehr dankbar dafür, dass ich zumindest, also bei mir war es so, dass ich die Menschen getroffen habe, die mich irgendwo auf diesen Weg da, oder die Dinge erlebt habe, die mich so auf diesen Weg da so ein bisschen geschubst haben.
Ja, genau.
Ja, war sehr schön. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Das sind wirklich philosophische Fragen, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.
Aber schön, mal Zeit.
So kann ich mein Horizont auch mal noch erweitern und mich besser kennenlernen. Wie möchte ich anderen Menschen in Erinnerung bleiben? Grundsätzlich natürlich positiv. Ja, also ich finde schon, dass man versuchen soll, dem Leben so seinen Fußstapfen zu hinterlassen und irgendwie seinen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Und ich habe halt lang überlegt, jetzt habe ich diese Erkrankung, was ist das Beste, was ich daraus machen kann? Also, und da ging es auch darum, dass es mir gut geht. Wie gehe ich mit dieser Erkrankung um, da einen Weg zu finden? Aber ich habe mir halt jetzt einfach so als Ziel gesetzt, die Wege, die ich durchlaufen muss, diese Krisen, du hast es ja vorhin ja angesprochen, dass ich ja unter anderem auch Vorträge und Coaching gebe oder geben möchte, dass ich irgendwie versuche, anderen damit zu helfen. Und deswegen würde ich gern als Motivation und Inspiration in Erinnerung bleiben, aber auch als gute Freundin, die gut zuhören kann und die für andere da ist. Ja.
Also Motivation, Inspiration hast du bei mir auf alle Fälle hingekriegt.
Dankeschön.
zu guter Letzt, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben ist dann, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du ein Umfeld hast, also ich finde gerade wir sind soziale Wesen, Beziehungen ist wichtig, wenn du Menschen um dich herum hast, die du liebst, die dich lieben, und gutes Essen, Schlaf und Sport tragen bei mir zum erfüllten Leben bei und mehr brauche ich gar nicht. Ja, dann bin ich schon glücklich.
Da steige ich mit ein, gutes Essen, Schlaf und Sport, das ist schon mal ganz gut die Basis. Super, Anja, ich habe mich richtig gefreut und ich glaube, du wirst ein deutlicher Mehrwert für unsere Zuhörer sein, weil das ich finde das so inspirierend, diese Lebensgeschichte echt zu verfolgen und auch zu sehen, wie du mit den ganzen Steinen, die du so daherkämmer, umgehst. Und da, was du jetzt im letzten Satz gesagt hast, gell, dieses Thema, ich glaube, dass gerade viele Leute, die irgendwann einmal Krankheit diagnostiziert bekommen, die nimmer weggeht, die hängen so in dieser, ich möchte es nicht Reue nennen, aber in dieser in dieser Angst, in dieser Verzweiflung, in dieser Abwehrhaltung.
Ja.
Was ja aber an der Situation nichts ändert. Das heißt, sie schaden sich damit ja einfach nur selbst und halten sich selbst davon ab, glücklich zu werden.
Ja,
das und, ist so. Und ich sage mal, wie gesagt, das machen viele Menschen mit Kleinigkeiten schon im Alltag.
Ja.
Aber wenn man sieht, wie jemand wie du das wirklich in Exzellenz, finde ich, schon fast betreibst. Also man muss ja dazu sagen, ich habe bis vor, ich glaube, letztes Jahr noch nicht einmal wirklich kapiert, dass du überhaupt irgendwo ein Thema hast.
Ja.
Weil immer, wenn man die trifft, du lachst, du bist happy, du bist, ja, dass das innerlich nicht so ist, das, oder nicht immer so ist, ist vielleicht auch klar, gell? Aber also da muss ich wirklich einen Hut ziehen und bin sehr, sehr glücklich, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank für deine netten Worte. Es freut mich sehr. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute für deinen weiteren Weg, für euer Business. Und ja, bin schon sehr gespannt, das auch mitzuverfolgen.
Dankeschön. Und wir freuen uns auf einen Haufen Goldmedaillen hier im Gmund die nächsten
Jahre. Ich werde mein Bestes geben.
Sehr gut. Anja, danke dir.
Ja, gerne.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.